Willkommen zum ersten Podcast How to Baby im Jahre 2023. Ich bin's, euer Host Petra Russo, und wünsche euch das Allerbeste für eure Familie, die Erfüllung eurer Wünsche und Ziele sowie Gesundheit für die whole family. Wir sind nun seit September 2020 auf der Suche nach Themen, die Menschen mit Familienwunsch und Jungfamilien betreffen und berühren. Mit unseren Gesprächspartnern versuchen wir, euch Anregungen, Inspirationen und Tipps zu vermitteln. Im Dickicht der neuen Herausforderungen für Kinder und Eltern wollen wir helfen, zu entschleunigen, den Druck und Perfektionszwang unserer Gesellschaft reflektieren. Nachdem mittlerweile 121 Folgen produziert wurden, möchte ich euch heute und nächste Woche einen Rückblick bzw. eine Vorschau auf 2023 bieten. 2022. Was für ein Jahr liegt hinter uns. Und auch wenn es manche nicht so gefordert hat, wunderschöne Ereignisse wie Hochzeit, Geburt, neuer Job erlebt worden durften, war dieses Jahr weltweit endgültig der Auftakt in eine neue Zeit. Frauenfragen sind in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Als ich mit Marie Lang am 3. Jänner 2022 den ersten Podcast Folge 70 über persönliche Vorstellungen, wie sie ihre beiden Töchter in der Erziehung zu selbstständigen Frauen zu begleiten versucht, aufgenommen habe, konnten wir noch nicht ahnen, was sich im Herbst im Iran und anderen muslimisch geprägten Ländern auftun würde. Gewalt an Frauen wird in unserer Gesellschaft immer stärker aufgedeckt. Wir hinterfragen, sind in der Lage, unser Leben selbst zu bestimmen, so wir einmal wissen, wer wir sind und sein wollen. Denn viele Menschen leben einen falschen Film nach einem inneren Drehbuch, das sie in ihrer Kindheit vermittelt bekommen haben. Der Artikel »Stille Aufträge« von Anne-Eve Usdorf in Psychologie heute hat mich im Jänner 2022 sehr berührt. Sie schreibt: Kommt ein Kind auf die Welt, haben die Eltern oft genaue Vorstellungen davon, was sie sich für ihr Kind wünschen. Es soll gesund, niedlich und clever sein, vielleicht später auch mal Handball spielen wie die Mama oder Gitarre wie der Papa. Oft wünschen sich Eltern genau das für ihr Kind, was sie selbst früher glücklich machte. Und nicht selten wird aus der Tochter dann tatsächlich eine leidenschaftliche Handballerin oder aus dem Sohn ein begeisterter Bassist. Elterliche Wünsche und Erwartungen sind also etwas Alltägliches und gehören zum Familienleben dazu wie gemeinsame Mahlzeiten oder Diskussionen über das Aufräumen des Zimmers. Die Annahmen können durchaus gewinnbringend sein. Wer in seiner Kindheit immer wieder zu hören bekommt, dass er ein liebenswerter Mensch ist und später bestimmt erfolgreich sein wird, verinnerlicht diesen unbewussten Vorentwurf vielleicht und startet mit mehr Zuversicht in Ausbildung und Studium. Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat für diese seelische Dynamik den Begriff Skripte geprägt, unbewusste Drehbücher, die Menschen durch ihr Leben begleiten. Sie werden von der Bindungsbeziehung zwischen Eltern und Kind und von den elterlichen Werten stark geprägt. Das beste Skript ist eine unbeschwerte, positive Art, dem Leben zu begegnen, voller Neugierde, schreibt der Kölner Psychotherapeut Andreas Steiner. Zum Problem werden elterliche Wünsche und Erwartungen jedoch, wenn sie eine Überforderung darstellen für die Bedürfnisse oder Fähigkeiten des Kindes. Wenn die Tochter also keine talentierte Sportlerin ist, wenn der Sohn rein gar nichts mit Musik anfangen kann, dann ist es Zeit für die Eltern, sich von ihren Wünschen zu verabschieden und ihr Kind so zu sehen, wie es ist. Einzigartig, individuell und ganz anders als sie. Nicht immer gelingt das jedoch. In vielen Familien sind elterliche Aufträge, Erwartungen oder Botschaften so lebendig und wirkmächtig, dass sie bewusst oder unbewusst das Leben der Kinder dominieren. Manchmal verfolgen Menschen dann bis ins Erwachsenenalter Ziele oder Pläne, die ihnen fremd erscheinen oder sogar schaden. Sie leben gefühlt an ihrem Leben vorbei, studieren Fächer, die sie nicht interessieren, arbeiten in Berufen, die ihnen nichts geben oder führen Beziehungen, die immer wieder konflikthaft sind. Der Hintergrund dieser falschen Entscheidungen sind sehr häufig elterliche Aufträge oder Botschaften, die so in die eigene Identität übergegangen sind, dass sie nicht mehr als solche erkannt werden. Die elterlichen Stimmen werden internalisiert und dadurch wird im Leben eine Art falsche Fährte gelegt, erklärt Sandra Konrad. Auf dieser Fährte bleiben wir dann, bis Überforderung und Leidensdruck so groß sind, dass wir spüren, okay, Irgendetwas stimmt hier nicht. Überforderungen war auch das Thema im Podcast 100 mit Doktorin Katharina Ohana, deutsche Psychologin und Philosophin, die an so manche Eltern appelliert: Hört endlich auf zu erwarten, dass eure Kinder alle Akademiker werden müssen. Wir leben in einer digitalisierten Hochleistungsgesellschaft und müssen realisieren, dass vielleicht ein Drittel der Kinder das schaffen können und wollen. Der Fehlglaube, Bildung alleine schafft Gerechtigkeit, hat ausgedehnt. Helikoptereltern, die das Kind als Statussymbol sehen, haben einen Plan, der kommt jedem Topmanager gleich, meint Ohana. Mit Kindsein hat es nichts mehr zu tun. Wie sich Erziehung und Bildung in den nächsten Jahren entwickeln werden, wird sich noch weisen. Aber wir spüren schon, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann. Richard David Precht definiert in einem seiner letzten Bücher Freiheit für alle die 12 Prinzipien für Schulen der Zukunft. Das zweite Prinzip besteht darin, ein Kind individuell lernen zu lassen. Das dritte ermuntert dazu, die Welt des Wissens nicht einfach als Stoff oder Fach zu sehen und damit innerhalb eines beengten Rahmens zu lernen. Statt um Stoff geht es um das Verstehen von Sinn und Sinnlichkeit der Dinge und der Zusammenhänge dieser Welt. Ein viertes Prinzip ist die Bindung. Das gilt meiner Ansicht nach alles schon für Babys und führt mich wieder zurück in unsere Folgen. Wenn wir auch noch so engagiert in der Erziehung sind, am wichtigsten ist die Bindung zwischen Eltern und Kindern und sollte schon während der Schwangerschaft aufgebaut werden. Daniela Krammer, klinische und Gesundheitspsychologin, spricht über Babybonding in Folge 111. Ähnlich empathisch wie ihre Kollegin Elisabeth Steinbauer, die in Folge 80 offen erzählt, dass, obwohl sie sich unbeschreiblich auf ihre erste Tochter gefreut hat, die warmen Mama-Gefühle mal vorerst auf sich warten ließen. Ganz anders empfand das Christoph Angster in Podcast 112, der vom ersten Schrei seines Sohnes Fabian an Bindungsperson Nummer 1 werden durfte und eine tiefe Papa-Sohn-Beziehung aufbaut. Er untermauert, wie sehr unsere Kleinen beide Elternteile brauchen. Im Buch von Jürgen Grieser, Der fantasierte Vater, wird die Entwicklung des Vaterbildes von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter dargestellt. Das Vaterbild, das von der Kindheit an eine wichtige Rolle spielt, ist weit mehr als der Niederschlag der Erfahrungen mit dem realen Vater. Es enthält darüber hinaus fantasierte Anteile, die das Kind erschafft oder die die Mutter und andere Bezugspersonen beisteuern. Auch die kulturellen Vorstellungen darüber, was ein Vater sein soll, gehen in das Vaterbild ein. Diese fantasierten Anteile werden besonders deutlich, wenn der Vater abwesend war. Ungelöste Konflikte vorherrschen oder auch, wie bei manchen kreativen Menschen, die innere Repräsentanz des Vaters in einer ungeklärten Position gehalten und immer wieder neu erarbeitet wird. Ein immer wieder zu reflektierendes Thema in How to Baby. Denn in einer Zeit, in der viele Partnerschaften aufgelöst werden, Alleinerziehung den Familienalltag prägt, dürfen wir uns ruhig ein paar Gedanken über die Grundbedürfnisse der Nachkommen machen. Unsere Kinder brauchen uns ist ein Buch von Gordon Neufeld und Gabor Maté. Der Psychologe und Arzt lösen gemeinsam das Rätsel um den unverstandenen und zutiefst verstörenden Trend unserer Zeit, in der Gleichaltrige den Platz der Eltern im Leben unserer Kinder übernehmen. Gordon Neufeld hat für dieses Phänomen den Begriff Gleichaltrigenorientierung geprägt. Denn unsere Kinder und Jugendlichen beziehen ihre Identität, ihre Werte und Verhaltenscodes zunehmend von Gleichaltrigen, anstatt von uns. Die Gleichaltrigenorientierung zerstört den familiären Zusammenhalt, blockiert die Entwicklung zu wahrer Eigenständigkeit, vergiftet die Atmosphäre in den Schulen und fördert eine aggressive und sexualisierte Jugendkultur. In ihrem Buch erklären sie, wie Eltern sich ihre Rolle zurückerobern können und nicht Gleichaltrigen die Prägung überlassen. Die intuitive Kind-Eltern-Bindung soll wieder an den ihr zustehenden ersten Platz rücken können. Die Gedanken, Prinzipien und konkreten Ratschläge in »Unsere Kinder brauchen uns« versetzen Eltern in die Lage, für ihre Kinder wieder das zu sein, was die Natur vorgesehen hat. Die zentrale Quelle von Zuwendung, Geborgenheit und Wärme. Schwierig, werden sich manche Frauen denken, die schnell oder unmittelbar nach der Geburt wieder den Weg in ihren Beruf gehen wollen. Doktorin Sonja Spitzer, Bevölkerungsökonomin und Demografin am Wittgenstein-Center der Universität Wien, spricht in Folge 106 engagiert über Baby und Job und beweist in ihrer großen europäischen Studie, dass der Nachwuchs nach wie vor einen Karriereknick für die Mutter auslöst. In Österreich ist dieses Phänomen besonders stark ausgeprägt. Das Einkommen der Frauen liegt deutlich unter jenem von Männern. Unbezahlte Arbeit ist noch immer State of the Art und sollte uns aufrütteln sowie zum Handeln aufrufen. Professorin Doktorin Doris Maria Gruber wiederum ruft durch ihr Herzensthema über den Zusammenhang einer zu früh verordneten Verhütungsmethode als möglicher Auslöser der späteren Unfruchtbarkeit auf. Die Pille kann nämlich für junge Mädchen vor der abgeschlossenen Geschlechtsreife gefährlich werden. In Podcast 91, Reif für die Pille, erklärt Dr. Gruber warum. Eine Folge später kam mein persönliches Highlight 2022. Wer versteht schon Mikrokimerismus? In Folge 92 erfahren wir, wie lange männliche Zellen im weiblichen Organismus Spuren hinterlassen. Unter Mikrokimerismus verstehen wir den Zellaustausch zweier Individuen, nämlich jenem des heranwachsenden Kindes und der Mutter, sagt Dr. Gruber. Studien zeigen, dass sich fötale, chimäre Zellen vor allem von männlichen Föten im Körper der Mutter sammeln. Bei Verletzungen der Mama helfen diese zu reparieren. Sie senken auch das Risiko für Brustkrebs oder Alzheimer. Bei zu vielen männlichen Mikrochimärenzellen jedoch können Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Hashimoto begünstigt werden. Selbst junge Schwangerschaften und jene, die in einer Fehlgeburt enden, hinterlassen embryonale Stammzellen, erläutert Gruber. Weitere OH-Erkenntnis? Männliche Proteinzellen lagern sich im Gehirn der Frau ab. Diese Zellen könnten von männlichen Kindern und oder von männlichen Geschlechtspartnern nach ungeschütztem Verkehr stammen. Fehlgeburten? Klar, die kommen vor. Aber doch eher in den Statistiken und nicht im eigenen Leben, so denken viele Frauen. Denn Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit und andere Schicksalsschläge rund ums Kinderkriegen sind immer noch Tabuthemen. Dabei betreffen sie jede dritte Frau. Natascha Sagorski lässt in ihrem Buch »Jede dritte Frau« 24 Betroffene und einen Mann zu Wort kommen, die keine Bilderbuchschwangerschaften hinter sich und dennoch nicht aufgegeben haben. Ihre Geschichten zeigen, dass der Weg zum Wunschkind nicht immer schön ist, aber dass niemand mit seinem Schicksal allein sein muss. Wir haben das Thema stille Geburt mit der erfahrenen, hochempathischen Gynäkologin Dr. Johanna Heinrich passend zum Datum am 31. Oktober im Podcast 113 angepackt und gehört, dass alles sein darf und nicht sein muss, um mit dieser traumatischen Lebenserfahrung zurechtkommen zu können. Fundiertes Wissen und Handlungsvorschläge zum Babyschlaf direkt aus der Beratungspraxis gab uns Astrid Steindl in Folge 116. Und wir wünschten dadurch vielen Eltern und deren Babys eine gute Nacht. Sendungen zu medizinischen Themen wie gesunde Babyfüße mit der versierten Physiotherapeutin Anne Kohl, welche das wichtige Thema für Eltern näher bringt, perfekte Kinderschuhe, gesunde Füße, Barfußgehen sind essentiell, unsere sozialen Bedingungen aber oft einschränkend. In vielen japanischen Kindergärten zum Beispiel sind Kinder immer barfuß. Man lebt eine Barefoot-Policy. Die Barfußkinder haben deutlich weniger schräggestellte Großzehen. Und passende Kinderschuhe zu finden ist nicht leicht. Kinder bis zum Alter von 10 Jahren spüren nicht, ob die Schuhe passen oder viel zu kurz sind. Kinder sollen also Schuhe tragen, die die Zehen nicht einengen und mindestens 12 mm Spielraum haben, ist die Essenz dieses Podcasts. Allergien, Neurodermitis und andere Kindermedizinthemen waren uns ein Anliegen, weil wir in einem unserer langjährigen Projekte der Baby Couch genau diese Fragen immer wieder von Eltern aufzufangen versuchen. All das war nun Gesprächsstoff im letzten intensiven Jahr. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr die eine oder andere Folge noch einmal hört und auch 2023 wieder so oft wie möglich mit dabei seid. Ciao, ciao, eure Petra.